Was mich auch noch sehr interessiert, ist, du benutzt Ableton Live ganz offensichtlich. Mhm. Das ist ja ein Programm, was in der letzten Zeit sehr, also immer mehr benutzt wird und es den Leuten, finde ich, auch leicht macht, Musik zu machen. Also so wie ich das überblicke, kann man da mit ein paar Klicks, wenn man die richtigen Bibliotheken geladen hat, da mal schnell so ein Lied zusammenklicken. Und ich glaube, das ist einfacher geworden für die Leute selber zu produzieren. Andererseits kostet es natürlich auch relativ viel Geld. Und ich frage mich, wie hat sich die Rolle des DJ oder des elektronischen Producers geändert in deinen Augen? Und inwiefern kann man da noch eine Gender-Perspektive einbauen oder wie siehst du das? Wirkt sich das auf das Geschlechterverhältnis irgendwie aus?
Naja, also ich, was Live betrifft, arbeite ich damit schon seit 2002, glaube ich, wenn ich mich recht erinnere. Und ja, es ist halt irgendwie so ein... Mein wichtigstes Tool zum Musikmachen und insofern, abgesehen davon, dass ich die allererste Version geschenkt bekommen habe, weil eine Kollegin, mit der ich befreundet bin, Gerhard Behles kennt und der meinen Namen irgendwie eh auch kennt und dann gesagt hat, ja, hier, hat dazu geführt, dass ich dann halt regelmäßig immer die Updates gekauft habe und das eigentlich auch gerne gemacht habe, weil ich sehr glücklich darüber bin, dass ich die Software habe, weil sie für mich irrsinnig intuitiv ist. Also ich kann, und das habe ich auch sehr oft, nicht bei allen, aber sehr oft beobachten können, dass Leute, die die Software noch gar nicht kennen, schon damit arbeiten können und insofern diese typische Hürde, dass man erstmal sich total mühsam durcharbeiten muss, um irgendwie ein Resultat zu bekommen, diese Hürde ist relativ niedrig ist bei der Software. Ich finde es super, wenn das ganz normal wird, dass Leute Musik machen und dass das quasi jede und jeder machen kann. Ich finde es eher ein bisschen absonderlich, wenn Leute so abfällig drüber herziehen, so heutzutage kann ja jeder ein DJ sein oder kann ja jeder Produzent sein und da ist ja nichts dahinter, weil stimmt nicht. Es könnte so gesehen halt auch schon seit Jahrhunderten jeder eine Schriftstellerin sein, weil Papier und Bleistift sind auch nicht irgendwie so schwierig zu erhalten und ist halt nicht der Fall, ne? Weil es kommt schon darauf an, im Endeffekt, wie man mit etwas arbeitet und was man zum Ausdruck bringt und wie lange man dranbleibt. Ich bin mir nicht sicher, ob sich durch diese, wohl eigentlich schon, wenn man es in einem großen Zeitfenster sieht, denke ich doch, dass diese der erleichterte Zugang zu den Produktionsmitteln mit Sicherheit auch eine Auswirkung auf die Diversität der Gruppe hat, die Musik macht. Bestimmt. Natürlich können jetzt nicht nur reiche und privilegierte Leute mit den guten Connections Musik machen, sondern halt auch andere. Ich kenne übrigens auch einige Leute, die mit Cracks arbeiten, also die jetzt nicht irgendwie teuer bezahlen mussten. Und ja, ich glaube, dass das auch oft eine Motivation von, sagen wir mal so, in der Strategie vielleicht nicht so ein Ärgernis ist, wie es auf den ersten Blick scheinen könnte, einfach weil man vielleicht damit rechnet, dass ein guter Teil derer, die erst einen Crack verwenden, irgendwann halt auf die volle Version und sicheres Laufen der Software bevorzugend umsteigen, ne, und dafür zahlen.
Thank you.
Wie siehst du da die Rolle des DJ im Laufe der letzten Jahre? Also wie hat die sich für dich auch verändert? Vielleicht auch von dir ausgehend, also wie du als DJ auch wahrgenommen wirst oder wie das Publikum auf dich reagiert?
Naja, einerseits ist ganz klar, dass das irgendwie einfacher geworden ist für Leute aufzulegen, weil erstens die Tracks sind leichter erhältlich, das war früher auch nicht so, weil die Infrastruktur hat ganz anders funktioniert. Die Mittel sind einfacher verfügbar, es ist nicht so aufwendig und nicht so teuer. Es gibt viel mehr DJs, das heißt, es gibt halt immer irgendwie die lokalen Kumpels von den Veranstaltern, die quasi das Füllprogramm machen, und dann gibt's einen Headliner oder halt ein paar Headliner. Meines Erachtens hat das dazu geführt, dass halt zusätzlich verstärkt auch noch durch die Wirtschaftskrise und die Bankenkrise 2008 und die Krise in den Folgejahren, dass eigentlich so eine Art DJ-Mittelstand ein bisschen weggebrochen ist. Das heißt, es gibt auf der einen Seite, so wie auch im Rest der Gesellschaft, die Leute, die immer mehr verdienen, also die Reichen werden immer reicher, und der Mittelstand schrumpft und die armen Prekären werden immer ärmer und prekärer. Das kann ich eigentlich auch ganz gut so in diesem Club-Business beobachten, diese Dynamik. Was hat sich sonst noch verändert? Also in den letzten 15 Jahren gibt es nicht nur viel mehr Frauen, die auflegen, sondern es gibt tatsächlich auch viel mehr Frauen, die selber Musik produzieren und die auch releasen. Ich kann das deswegen mit so einer Sicherheit sagen, weil ich das auf unserer Mailingliste ganz gut verfolgen kann. Und da gibt es halt immer die Ankündigungen, es ist ein neuer DJ-Mix auf Soundcloud und es ist die neue EP kommt raus. Ne? Oh.
Ihre Netzwerkarbeit als Female Pressure, läuft die über diese E-Mail-Liste?
Hauptsächlich. Es gibt seit 2013 eben im Zuge dieser ganzen unglaublichen Dynamik auch eine Soundcloud-Gruppe und es gibt eine Facebook-Page und wir haben so einen WordPress-Blog eingerichtet. Ich glaube, es gibt noch ein paar andere Sachen auch. Die sind alle natürlich, wenn sie lebendig sein sollen, recht betreuungsintensiv. Nachdem ich schon mich um die Mailingliste und die eigentliche Website und Datenbank kümmere, versuche ich mich möglichst rauszuhalten. Ich meine, ich bin trotzdem irgendwie so täglich bei der Facebook-Page auf die Admins am Koordinieren und sammle irgendwie die Daten, die Gig-Daten und so für die Gig-Postings. Aber eigentlich würde ich das gerne reduzieren. Es ist nur problematisch, weil in so einer Euphorie entsteht dann irgendwie so die Idee, ja, und jetzt müssen wir zum Beispiel unbedingt eine Facebook-Page machen. Und da gibt's 5 Frauen, die irgendwie Feuer und Flamme sind, das zu übernehmen. Von den 5 Frauen haben eigentlich nur 2 Frauen irgendwas gemacht. Das heißt, da sind 3 irgendwie von vornherein ausgefallen, weil sie irgendwie drauf gekommen sind, dass sie jetzt doch keine Zeit haben. Die haben nie irgendwas dafür gemacht, sondern nur am Anfang gesagt, ja, finden sie super, sie sind dabei. Die 2 haben dann mit meiner Unterstützung irgendwie ein halbes Jahr lang durchgemacht, dann ist die eine von den beiden wieder rausgefallen. Dann war irgendwie klar, okay, brauchen noch mehr Leute, dann haben sich noch 3 gemeldet, von denen eine irgendwie doch viel macht jetzt auch und die anderen aber doch nicht, weil sie halt irgendwie mal da keine Zeit haben, dann dort irgendwie die andere kann dann wieder irgendwie kein Englisch und macht aber ein bisschen Input, was wir inhaltlich irgendwie bringen können. Aber so das, was halt irgendwie regelmäßig getan werden muss, da steigen die Leute irrsinnig schnell aus. Ich meine, das ist halt so, verstehe ich auch, ja, weil es ist alles Arbeit, ist alles Zeitaufwand, das ist alles freiwillig und ohne Bezahlung. Und ohne einen direkten persönlichen Nutzen, den man daraus sofort ziehen kann. Und das können sich halt viele Leute nicht leisten.
Also die typischen Netzwerkprobleme auch bei euch praktisch?
Naja, ich meine, ich find's eigentlich nicht so problematisch, weil ich hab mir das halt ausgesucht, dass ich das gerne machen will. Und ich habe es auch irgendwie so systematisiert, dass ich das relativ schnell machen kann und relativ unaufwendig. Also wie gesagt, ich habe da meine Standard-Mail und ich muss nicht jedes Mal neu überlegen, was ich schreibe, damit ich jemandem das Netzwerk vorstelle. das Administrieren der Mailingliste und der Datenbank, also das geht halt auch sehr schnell bei mir. Ja. Das ist halt eine Pflicht, die ich mir selber auferlegt habe. Ich verstehe aber trotzdem, wenn das andere Leute irgendwie nicht so lange machen wollen. Das ist natürlich auch ein bisschen traurig. Ja, wenn ich irgendwie auch nur so ein halbes Jahr ausgehalten hätte, dann wären wir irgendwie nicht weit gekommen. Dann wäre schon 1998 wieder Schluss gewesen damit. Aber um auf deine Frage zurückzukommen, wie das Netzwerk funktioniert, das ist meines Erachtens tatsächlich vor allem die Mailingliste, die da relevant ist. Auf der Mailingliste sind ungefähr ein Drittel der gelisteten Künstlerinnen subskribiert. Das ist nämlich auch vielen zu anstrengend. Ich glaube, dass viele Leute mittlerweile wirklich irgendwie nur noch mit Handy und Gmail und so ihre Mails sortieren und bearbeiten und verarbeiten. Und deswegen sind irgendwie so Sachen wie Mailboxes und Filter anscheinend für viele eine Überforderung. Und dann ist es zu anstrengend, wenn da irgendwie eine größere Dynamik herrscht auf der Mailingliste. Was natürlich toll ist, weil das heißt, es ist lebendig und das Netzwerk arbeitet und es funktioniert und es wird kommuniziert. Aber die, die nicht unmittelbar jetzt daran interessiert sind, die sind oft nicht in der Lage, das in irgendeine andere Mailbox reinzutun. Was für mich zum Beispiel auch eine Selbstverständlichkeit ist. Also ich bin auch auf mehreren Mailinglisten und auch auf sehr aktiven. Und wenn ich keine nicht genug Ressourcen habe, zeitliche Ressourcen, um mir Netzpolitik im Detail reinzuziehen, dann lese ich es halt nicht und lösche oder filter nach, wer hat es geschrieben. Und da gibt es ein paar Leute, deren Beiträge finde ich eigentlich immer interessant und die anderen nicht so. Oder ich lese es später und heb's mir auf. Ne? Aber das ist wohl eine Art und Weise, mit Mails umzugehen, ist vielleicht auch schon oldschool. Und das heutzutage macht man es nicht mehr und lässt sich erschlagen vom Wust der Inbox, keine Ahnung.
Ich glaube, da läuft viel über Facebook heutzutage. Also auch in Zusammenhängen, von denen man da ein kritischeres Verhältnis dazu erwarten würde. We'll be right back. Ich hatte vorhin gefragt nach der Rolle des DJ und da ist noch ein bisschen was übrig geblieben von der Frage, weil ich meine zu beobachten, dass in den letzten Jahren DJs noch mehr als je zuvor eine performative Rolle haben, wenn sie da vorne stehen und die Massen begeistern, dass sie dann halt sehr effektvoll am Filter drehen so und den ganzen Körper dazu einsetzen oder teilweise auch hinterm Pult vorkommen und dann so Bewegungen machen, um die Massen anzuheizen. Ne? Siehst du, hast du das auch beobachtet, dass DJs wieder mehr performativ werden und da eher so eine Rolle einnehmen wie früher eine Band?
Das beobachte ich schon seit Mitte der 90er Jahre. Nee, also da kann ich tatsächlich irgendwie keine großen Veränderungen wahrnehmen, aber ich bin jetzt auch nicht irgendwie die ganze Zeit in Clubs unterwegs und kenne nicht alle DJs und also insofern fehlt mir vielleicht der Überblick, aber natürlich kann ich mich an 1995 X-Trans-DJs erinnern, die irgendwie die ganze Zeit den Kasper gemacht haben und irgendwie ihre Faxen machen mussten und Hands in the Air und so. Klar, ich meine, die ganze Frankfurt-Szene war so. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Teil des Erfolgs von Sven Veth, dass er mit Gestik und Mimik und Worten und allen möglichen Ausdrucksformen halt sein Publikum angeheizt hat. Selbstverständlich. Und das ist für mich überhaupt kein neues Phänomen.
Wie bist du da mit dem Publikum in Kontakt? Wie reagierst du auf das Publikum und das Publikum auf dich?
Sichtkontakt. Ich meine, ich bewege mich immer sehr viel, wenn ich auflege. Also es geht irgendwie gar nicht anders. Ich brauche das um mixen zu können. Ich glaube, dass das, also ich habe schon öfters das Feedback bekommen, dass das durchaus irgendwie animierend ist für das Publikum. Also zu sehen, dass die DJ da irgendwie auch in der Musik drinnen ist, das ist auf jeden Fall eine andere Wirkung als jemand, der irgendwie stocksteif dasteht und seine E-Mails checkt oder checken könnte. Ja. Also so diese Persönlichkeit, die da irgendwie wahrgenommen wird oder eine mögliche Persönlichkeit, die wahrgenommen wird, das spielt natürlich auch immer eine Rolle. Also wenn das keine Rolle spielen würde, dann würden die DJs ja auch nicht rumgeflogen werden und dann könnten die ja ein Mixtape abgeben vorher und es wäre egal. Ja? So ist es aber nicht. Und es gibt immer eine Feedback-Schleife zwischen Publikum und DJ. Also wenn ich auflege, weil ich habe auch nie ein vorgeplantes Set, sondern was ich spiele, hängt eigentlich davon ab, wie klingt zum Beispiel im Club, worauf, aber viel wichtiger noch, worauf die Leute reagieren und wie reagieren sie und was geht und was geht nicht so gut. Also deswegen ist jedes Set auch anders. Okay.
Thank you.
Und was legst du da zurzeit auf, was gut geht und was dir auch besonders behagt?
Ja, also ich habe Glück, dass ich eigentlich nur in Clubs spiele, wo das auch tendenziell gut funktioniert, was ich gerne mache. Also so diese Zufallsbookings, weil der Name populär wäre, das habe ich eigentlich nicht. Ich spiele eigentlich in den letzten Jahren relativ kompromisslos Zeugs, was irgendwie eher recht düster ist, relativ schnell, also auch sich so ein bisschen absetzt von diesem ganzen Haus, Pseudo-Haus, würde ich ja sagen, Dings. Ich spiele total gerne gebrochene Beats, aber mit einem Techno-Gefühl. es gelingt halt manchmal besser und manchmal ist es auch ein bisschen schwieriger, weil es vielleicht zu schräg wird. Und wenn ich dann merke, das zerstört die Stimmung, dann bleibe ich da jetzt nicht irgendwie, bestehe ich nicht drauf. Und ja, aber wenn es gut funktioniert, dann kann das schon relativ frei werden und so relativ experimentell und eher düster und abstrakt, könnte man sagen. Ja.
Und wie würdest du die Musik beschreiben, die du selbst machst, also wenn du als Artist auf der Bühne stehst?
Freier, eigentlich wesentlich freier als meine DJ-Sets. Weniger den Konventionen verpflichtet, die die Tanzfläche so gemeinhin mit sich bringt. Ja. So eine Mischung zwischen Soundscapes und clubartigen Elementen oder Elementen, die clubartig eingesetzt sind, aber eigentlich keine typische Club-Charakteristik haben. Also ich versuche eigentlich Dinge zu kombinieren, die nicht unbedingt zusammengehören. Das mache ich zwar auch in Maßen bei meinen DJ-Sets, aber nicht so, eigentlich nicht so radikal wie beim Musikmachen. Weil wenn ich Musik mache, habe ich eigentlich irrsinnig schnell wahnsinnig schnell eine Aversion gegenüber Gemeinplätzen. Das Problem habe ich beim Auflegen weniger. Also da kann ich eher so zulassen, dass irgendwas so gemein platzt. ich glaube, beim Musikmachen bin ich da auch ein bisschen noch nicht festgelegt auf, bin ich jetzt in irgendeiner Art von experimental Avantgarde oder bin ich in der Clubmusik? Das ist noch nicht irgendwie ganz heraus, wo das alles zu verorten ist. Es ist eher so ein experimenteller Prozess.
Gibt es da eine aktuelle Veröffentlichung, die du hiermit nennen möchtest?
Naja, das Letzte, was rauskam, ist so ein Soundscape-Track auf der Female Pressure Pussy Riot Compilation. Da heißt Waiting, ist der letzte Track auf der Compilation. Dauert über 12 Minuten und ist aus granulierten Aufnahmen von brechenden Gläsern gemacht. Ja, und die neuen Sachen, ich arbeite an einem Album, das hoffentlich vielleicht dieses Jahr rauskommen wird, das wäre schön. Und da gibt es keine gegenwärtige Veröffentlichung, aber man kann da ein bisschen reinhören in meinem Live-Demo, das auf meiner Soundcloud-Seite ist. Also das ist eigentlich neues Material, das ich gerade weiter bearbeite und versuche in eine zugängliche Form zu bringen.
Okay, und das nimmt fast schon meine Frage vorweg, was du so in der Zukunft perspektivisch vorhast, also was du tendenziell auch für Female Pressure da siehst, was demnächst werden wird.
Naja, es gibt ja ganz viele Aktivitäten von den unterschiedlichen Members. Es wird auf jeden Fall eine Perspectives-Veranstaltung geben, wie dem About Blank am 8. März. Und es ist kein Festival diesmal, sondern ein Abend, so quasi ein kleines Perspectives. Ich weiß, dass die Berlinerinnen wieder einreichen wollen für beim Music Board Berlin für ein größeres im Herbst. Das About Blank hätte das gerne, weil die waren sehr happy mit unserer Veranstaltung. Die Theresa Kaltes, die kuratiert die Female Pressure nach dem Tresor, die jetzt am 14. Februar zum zweiten Mal stattfinden wird. Das sollte eigentlich so eine zweimonatliche Regelmäßigkeit bekommen. Es ist irgendwie bei Tresor anscheinend nie so ganz klar, geht das jetzt weiter oder geht es nicht weiter. Aber es sieht gar nicht schlecht aus und es gibt immer wieder Ideen eigentlich, auch in Köln und in Amsterdam und so, und Kolleginnen, die sagen irgendwie, sie würden gerne was machen, und ich sage, naja, super, macht's. Ob es dann was wird, weiß man nie so ganz genau. Entscheidet sich oft erst relativ kurzfristig. Ja, das sind die konkreten Sachen, die jetzt anstehen. Das sind keine Überraschung, beide in Berlin oder alles in Berlin. Und ansonsten gibt es jetzt keine großen Projekte, die da irgendwie gerade am Brodeln werden. Das finde ich auch ganz angenehm, weil das ist wahnsinnig Zeit und energieaufwendig und da kommt man eigentlich kaum noch zu irgendwas anderem.
Okay, danke dir.
Gerne, danke auch.
Thank you.
Ihr hört eben noch ein Stück von Dasha Rush, eine großartige Musikerin mit Hang zu hypnotischem Techno. Das war eine Sendung zur Schnittmenge von elektronischer Musik und Feminismus mit einem ausgedehnten Interview mit Susanne Kirchmeier, aka Electric Indigo. Sie ist seit 25 Jahren Techno-DJ, Produzentin, Labelinhaberin, Musikerin, Feministin und Gründerin des Netzwerks Female Pressure. Wenn ihr tolle Musikerinnen und Female DJs sucht, dann schaut unbedingt dort rein. Und erst recht, wenn ihr selbst Musikerin oder DJ seid, dann tragt euch bei Female Pressure ein. Denn ich will euch live hören und sehen. Die Website von Female Pressure hat folgende Adresse: www.femalepressure.net. Auf indigo-inc.at findet ihr den Link zu Electric Indigos DJ-Seite, aber auch zur Seite ihres Labels und zu Female Pressure. Female Pressure hat auch einen Bandcamp-Account, auf dem ihr die Pussy Riot Freedom Compilation herunterladen könnt. Den findet ihr unter femalepressure.bandcamp.com. Checkt diese Compilation genauso wie Dasha Rush und Pilocker Krach, die musikalisch im Bachstelzen-Umfeld zu Hause ist und die hier als letzten Track diese Sendung hört.
Spiegel.